Sarah Held war am 13. Mai bei uns zu Gast und hat über deren Ideologie erzählt. Am Montag, dem 13. Mai, war Sarah Held zu Gast bei Radio Helsinki. Sie hat über Incels erzählt, genauer über die Misogynie, deren Ideologie. Der Begriff Incel kommt aus dem Englischen und stellt sich aus den Wörtern involuntary, also unfreiwillig, und celibate, also sexuell enthaltsam, zusammen. Er beschreibt eine in den USA entstandene Internet-Subkultur heterosexueller Männer, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr bzw. keine romantische Beziehung haben. Ihre Überzeugungen und Gefühle sind geprägt von Frauenfeindlichkeit, dem Anspruch, ein Recht auf Sex zu haben, Rassismus, Homophobie, Selbsthass und Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen andere heterosexuelle Männer. Bringing you the truth in the form of 99,6. Was ist eigentlich homophobe Homosexualität oder was ist gemeint, wenn über homophobe Homoerotik gesprochen wird?
Also das Phänomen von quasi homophober Homosexualität ist in unterschiedlichen Sphären verbreitet und ich und viele andere Forschende deklinieren das auch im NS durch. Also es meint quasi so ein bisschen eine Form von Interesse am eigenen Geschlecht, sei es irgendwie durch Training oder irgendwas oder durch die Ästhetik, aber auch durch Begehrensstrukturen, die aber unterdrückt werden, weil das eigentliche politische Mindset es nicht zulässt oder dass so quasi Oxymorons entstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal an Alice Weidel denkt, die ja eine sehr wichtige Parteifunktionärin der AfD ist, die für einen bestimmten politischen Kurs steht, der sich durchaus damit deckt, was ich gerade so ein bisschen über rechtsextreme Gruppen skizziert habe, und aber selber eben lesbisch ist und auch verheiratet ist mit einer sri-lankischen Frau. Also so diese Bigotterie, du kannst eine homophobe Politik machen, bist aber trotzdem selbst lesbisch. Und das sind Sachen, die wir eben in unserer Forschung so ein bisschen versuchen mit einem, also vor allem von der Mode ausgehend, aber über so einen Habermaschen Begriff der neuen Unübersichtlichkeit beschreiben. Das ist eigentlich ein Text, der schon ein bisschen älter ist. Der kommt aus den 80er Jahren. Und die Elke Gaugele hat ihn in ihrem ersten Artikel zu dem Themenkomplex zu unserem Mode- und Rechtsextremismusfeld schon mal untersucht. Und das heißt, dass wir quasi so eine multifaktorale und schwer mehr trennbare Narrative haben, die häufig auch mit so einer sogenannten Opakheit, also einer Verdunkelung von eigentlichen Konnotationen einhergeht. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt erklärt, aber ich kann das nur mal an einem Beispiel bringen, wie zum Beispiel jetzt Alice Weidel. Also dass es irgendwie geht, dass du eine wichtige Parteifunktionärin von einer rechtsextremen Partei mit ihren Ideologien bist und es aber trotzdem irgendwie passt, dass du lesbisch bist. Oder was ich finde, auch einen ganz negativen Beigeschmack bekommen hat, und das ist vielleicht so umgangssprachlich das, was mit Opakheit gemeint ist, nämlich der Begriff von Freiheit oder Revolution ist ja gerade auch im Zuge von den letzten Jahren während der Pandemie und oder von also Corona-Protesten ja auch sehr stark irgendwie aufgeladen worden. Wessen Revolution ist, was bedeutet eigentlich Revolution, gerade wenn man noch in so einer Denktradition von 68 steht.
Wie kommt es dazu, dass junge Männer zu Incels werden?
Ja, also ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, es hat schon einiges damit zu tun, dass das dann so die einzige quasi Peergroup ist, die zur Verfügung steht. Und was auch ganz interessant ist, dass viele dieser Jugendlichen oder jungen Männer auch aus einer ganz bestimmten Klasse kommen. Das sind häufig auch aus wirklich eher reichen Verhältnissen kommenden Kids. Das heißt, das spielt ja ganz viel eine Rolle mit. Also welche Rolle übernimmt zum Beispiel auch Sozialisation? Wie wächst du auf? Wie mit welchem? Also das ist ja auch ein Gebilde. Das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur popkulturelle Narrative, die bestimmte misogyne Strukturen nähern, sondern auch, wo werde ich groß? Welche Filme? Nicht nur welche Filme schaue ich mir an, sondern welche Spiele spiele ich etc. Wie wird mir was vorgelebt? Vielleicht auch aus der Familie. Und ich habe da, das ist eine Frage, die mir auch selber noch offen ist und die vielleicht auch vor allem eher aus so einer sozialwissenschaftlichen oder sozialarbeiterischen What's Next-Beschäftigung vielleicht besser beantwortet werden kann. weil es gerade vor allem auch so aus dem Design und der Mode kommt, finde ich ja auch total interessant, welche, also das ist ja wirklich eine der größten Ausformungen von einem Schönheitsdiktat. Wir erleben das ja schon seit sehr langer Zeit, wie sehr Modenarrative, Essstörungen bei vor allem Frauen, jungen Mädchen irgendwie fördert. Und das ist eigentlich so die extremste Form von Schönheitsnarrativ, die ja wiederum wie ein Bumerang dann zurückkommt, die ja auch wieder eine Auswirkung auf als Frau oder frauengelesene Person hat. Und mir ist es durchaus bewusst, dass es ein Genderspektrum gibt. Das sage ich nur noch mal so als Fußnote. Allerdings ist es in dem Kontext wirklich, das existiert in dieser Welt halt leider gar nicht.
Was hat Kapital und Geld mit der Ideologie und den Gruppen von Incels zu tun?
Ich würde sagen, dass die konservative und der rechtsextreme Flügel sicher finanziell besser aufgestellt ist, wenn man auch so in puncto Lobbyarbeit jetzt denkt, als eine Linke, wenn man das als Kontrastpunkt nehmen möchte. Inwiefern jetzt Incels durchgehend nur Rich Kids sind, dazu habe ich keine validen Belege. Ich habe mir nämlich allerdings schon auch die Mühe gemacht und habe einige dieser sogenannten oder selbstbenannten Manifeste durchgelesen. Diese Männer sind nämlich auch sehr, sehr schreibselig und hinterlassen häufig lange Texte, wo sie quasi ihre Gedanken und ihren Blick auf Gesellschaften, vor allem auch auf Geschlecht eben immer sehr stark rauslassen. Und die suchen ja zum Beispiel auch keine Partner, also keine Beziehung, keine romantische, die irgendwie auf Augenhöhe funktioniert. Die verstehen ja Frauen wirklich nur als Sexlieferantinnen, als Servants, als ihnen vor allem untergeordnet. Also sie haben ein sehr stark hierarchisches Denken auch.
Wie werden Frauen von Incels bewertet, die nicht den Schönheitsidealen entsprechen?
Da findet tatsächlich keine Solidarisierung ab. Die werden gehasst, weil sie hässlich sind, in Anführungszeichen. Das ist eine totale Krux, die da stattfindet. Und es ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so, dass da wirklich so über so ästhetische Paarstellungen gedacht wird. Das heißt, auch nur eine bestimmte auf einer Ebene oder in deren Denker auf einer Ebene seienden Personen sind quasi auch füreinander bestimmt, und die kommunizieren ja auch sehr viel über Memes und es gibt auch so eins, wo man wo quasi eine Stacy lieber in der Wüste verdurstet, um zu einem Chat zu kommen, anstatt mit einem Beta-Chuck, oder einem Insta. Also Beta-Chucks sind quasi so mittlere Attraktivitätsstufe in deren Denken, anstatt sich mit diesem Mann abzugeben. Also das hat ganz wenig mit einer realen Sicht auf Geschlechterverhältnisse oder auch generell auf so ein wertschätzendes und funktionierendes Miteinander, was vielleicht auch eine Vorstufe ist und was vor ein paar Jahren recht bekannt war, was so dieses Phänomen der Pick-up-Artists, die ja auch, also ich finde es auch immer so schwierig, diesen Begriff zu verwenden, aber der Artist drin steckt. Und das sind ja auch bestimmte soziale Sphären, wo diese Männer agieren und ihre Konzepte anwenden und auch in doch eher sehr stark, ich würde mal sagen, von einem Mainstream-Klischee beladenen und Stereotypen Geschlechtsinszenierung, Geschlechterrollenbild auch arbeiten. Also diese ganzen Serien, wie zum Beispiel, wie heißt es nochmal, How I Met Your Mother oder sowas, ja. Also wo ja wirklich auch so eine, wo vor allem so eine promiske Männlichkeit, die keine Gefühle zeigen, da geht es ja auch gar nicht um. Also solche Männlichkeitsbilder werden da idealisiert und als real verstanden. Da fehlt ja wirklich ein ganz starker Bezug zum echten Leben, weil das so so artifiziell auch konstruiert wird und auch erhalten bleibt. Und das ist ja das Schwierige. Es bräuchte eigentlich schon fast auch so Aussteiger. Modelle oder vor allem auch so eine, ja, so Selbsthilfegruppen. Die brauchen ja eigentlich eher eine Selbsthilfegruppe.
Wie zeigt sich auf Social Media, aber generell auch in der Gesellschaft, wieder ein Backlash gegen Feminismus?
Und das ist ja letztendlich auch ein total faschistoides Bild von Weiblichkeit und von Familie, ne? Also das sind genau die Dinge, wo gestern auch Muttertag war, ne? Also was bedeutet das? Also Frauen bleiben zu Hause, Frauen kriegen Kinder, maximal Kirche. Auch so diese Idee, dass Frauen auch generell gar keinen Spaß am Sex oder dass überhaupt gar keines sexuell aktiven Subjekte sind, gehört da ja auch dazu. Das ist eine reine Reproduktionsvorstellung. Und diese Dreadwives sind ja insofern halt auch gefährlich, weil sie aufgrund ihrer Präsenz eben auch sehr viele junge Leute erreichen. Und das ist auch ein Phänomen, das sehr viel von rechten Frauengruppen auch oder von rechten Influencerinnen betrieben wird. Die Evian Leiding hat vor 2 Jahren oder letztes Jahr auch ein tolles Buch da rausgebracht, wo es wirklich um diese Frauen aus der Rechten geht, die ja sehr stark auch online präsent sind und meinungsmachend sind und die aber auch, und vor allem ist es ja auch eine Strategie, also vielleicht noch so als kurzer Rückgriff, vielleicht erinnert ihr euch so vor, mittlerweile ist es schon ein bisschen her, so 6, 7 Jahren gab es bei Demos von den Identitären so ganz klar wirklich so wie kuratierte Frontblocks bei Demos, wo primär Frauen auch waren, was nicht heißt, dass die in irgendeiner Form in der hierarchisierten Gruppe eine Rolle gespielt haben oder quasi so gleichberechtigt halt aktivistisch gehandelt haben, sondern das war vor allem auch eine Inszenierungspraxis, um sich auch nochmal mehr auch so als harmlos zu deklarieren. Und vor allem gab es zu der Zeit auch mit so verschiedenen Blogs super viel so rechte oder pseudofeministische Annäherung in dem Band, den wir, bevor wir das Forschungsprojekt geschrieben haben, das wir jetzt gerade vom FWF gefördert bekommen haben für 3 Jahre, haben Ecke Gaugelow und ich auch nicht nur eine Tagung dazu organisiert, zu dem Konnex aus rechten Angriffen und toxischen Effekten und wie sich vor allem so rechte Narrative in Modefeminismus und Popkultur so wie so Krebsgeschwüre reinmeandern. Und da habe ich darüber auch nochmal geschrieben, als das noch so ein bisschen frischer war. Und das Buch findet ihr auch online, falls euch das interessiert. Oder ihr könnt es vielleicht auch verlinken. Oder wenn man sich das nicht durchlesen mag, wir haben auch Podcasts dazu gemacht. Also quasi so Vorstellungspodcasts zum Buch, allerdings auf Deutsch.
Was sind Self-Care-Mechanismen für dich, um mit dieser Misogynie umzugehen, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt?
Ja, also ich habe unterschiedliche Coping-Mechanismen. Das eine ist ist Kunst machen. Also in meiner künstlerischen Praxis spielt so eine feministische Katharsis, sei es für mich oder auch einleitend für die Zuschauenden, immer eine wichtige Rolle. Und es spielt auch in gewisser Form Gewalt eine Rolle, aber vor allem eine übersetzte Gewalt, die sich in der Performance äußert. Das wäre so das eine. Und als ich promoviert habe, wo es ja vor allem auch nochmal wirklich, also ich habe empirisch gearbeitet zu diesem Topos, welchen Beitrag leisten künstlerische Interventionspraxen, basierend vor allem auf 3 Projekten, die ich in der Tiefenschärfe untersucht habe, wo ich auch mit, also teilweise einfach auch mit den Leuten zusammengewohnt habe und mit denen rumgefahren bin. Das eine Projekt heißt The Monument Quilt. Das ist so ein bisschen eine Blaupause von einem Projekt aus den 80ern, das The Names Project oder umgangssprachlich AIDS Quilt hieß, wo Narrative, supportive, aber auch Geschichten von Survivors konserviert werden und der quasi immer wieder als temporäres Monument an neuralgischen Punkten im Stadtraum ausgelegt wurde. Und gleichzeitig haben die aber auch sehr viel politischen Aktivismus gemacht mit NGOs und da war ich sehr viel mit dabei. Und das war auch eine sehr, also affektiv ziemlich heftig, weil ich auch ganz viel mit Betroffenen auch gesprochen habe und oder auch zum Beispiel auch viel in Südamerika unterwegs war und in Ciudad Juárez geforscht habe, was euch vielleicht ein Begriff ist. Also das ist so die Stadt in Nordmexiko, die so über die Femizide so als die so Chiffre der Gewalt auch seit mehr als doch mittlerweile über 30 Jahren leider also so unrühmlich bekannt geworden ist und auch quasi Brutstätte für, nicht nur eben für vergeschlechtlichte Gewalt, sondern auch ein Epizentrum für also feministischen Aktivismus, Speaking of Neonamenos und so. Und jetzt habe ich darüber erzählt, was ich forsche und wie düster das ist. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann angefangen, auch sehr viel zu queer-feministischer Pornografie zu machen, so weil Also das, was ich beforscht habe, hat ja nichts mit Sex zu tun, sondern ist halt eben die, also Sex wird als Waffe verwendet. Und mir ging es dann irgendwie auch darum, dass ich mich thematisch noch mit anderen Sachen beschäftige, die auch so einen Ausgleich schaffen und so ein bisschen emanzipatorisch sind. Aber letztendlich, ja, ist es schon auch manchmal anstrengend, ja.
Wie divers ist die Gruppe der Incels?
Das ist Incel, also die Incel-Community ist zwar dominant weiß, aber es gibt auch migrantisch positionierte oder Diaspora-Angehörige Incels, die werden dann meistens auch schon dementsprechend deklariert. Also die Community ist ja sehr quasi so Neologismus freudig und häufig entwickeln die dann auch so herabwürdigende Begriffe, wie zum Beispiel Incels, die beispielsweise aus eher so einer indischen Diaspora kommen, werden Curry-Cells genannt, etc. Also es ist schon noch eine starke Ausgrenzung, aber auch da. Also das heißt, die sind schon auch in sich dann wiederum sehr rassistisch geprägt.
Gibt es da dann kleinere Untercommunities auch?
Ja, die Incels sind quasi als Untergruppierung von dem, was wir als sogenannte Manosphäre bezeichnen. Eine Teilgruppierung, die dann wieder Überlappung zu verschiedenen anderen rechtsextremen Gruppen hat. Und es gibt tatsächlich dann auch noch so eine Unterscheidung, oder die halt wiederum selber aufmachen, dass es sogenannte True Cells gibt. Das heißt, das sind Incels, die tatsächlich noch nie Sex in ihrem Leben hatten. Und es gibt aber auch welche, die dann eben schon sehr lange nicht mehr Teil sind also nicht mehr sexuell aktiv sind. Und es ist ja auch ganz interessant, dass sie sich vor allem auch über die, dieses Fehlen von sexueller Aktivität ja auch identifizieren und auch agieren. Und es kreist sehr, sehr stark um dieses Thema und wird dann aber wiederum durch so Satellitenthemen wie so den eigenen Körperformen und so halt nochmal ein bisschen abgelöst. Aber letztendlich ist ja die Metaebene immer die nicht vorhandene sexuelle Aktivität.
Wie kommt es, dass man sich in so einer Community gegenseitig so runtermachen will und auch selbst dann in dieser Situation bleibt, in der man gedemütigt wird?
Ich meinte damit, dass ich nicht verstehen kann, warum man das macht, aber dass es mir durchaus herleitbar ist, warum die dann auch da bleiben. Also weil sie sich ja auch schon auch dann so, das ist ja, die haben ja auch diese auch aus der Popkultur abgeleiteten Red Pill, Blue Pill Ideologien. Das heißt, die verstehen sich ja auch in ihrer Gruppierung als diejenigen, die quasi bereit sind, die quasi hinter die Kulissen schauen, die quasi hinter die Matrix gehen und die nicht die Schäfchen sind, die sich quasi dieser ganzen vermeintlich aufgebauten Realität entziehen. Also die sehen sich ja schon auch als, also die haben ja schon auch eine Erhöhung von sich selbst, was so einen Blick auf Gesellschaft angeht. So nach dem Motto, wir haben es kapiert.
Also Incels glauben ja auch daran, als Einzige eine gewisse Wahrheit entdeckt zu haben, oder?
Ja klar, also das ist ja quasi auch so ein bisschen so der Motor und die Basis. So, die glauben ja, dass das, was ich jetzt hier schon als eher doch absurd ideologisch kurz angerissen habe, wo ich auch wirklich lange nicht so in die Tiefe gegangen bin, was eben auch so ein Artikel kann oder eine Publikation oder ein längerer Vortrag, ist ja, dass die sich ja wirklich auch für so ein bisschen auserwählt halten. Also in dieser kruden Ausschlussform. Also einerseits stehen sie über der Gesellschaft, andererseits sind sie aber auch extrem darüber frustriert, nicht Teil davon zu sein.
Für viele Männer in der Gesellschaft, die jetzt vielleicht keine Incel sind, werden ja feministische Errungenschaften auch als Rücktritt betrachtet.
Und es hat auch ganz viel mit Kränkung zu tun. Also für viele dieser Personengruppen oder dieser Menschen, die sich, die tatsächlich an so eine, also an so ein Narrativ glauben, ist ja auch jetzt mal bei dem Beispiel irgendwie, wer studiert was, wer hat wohin Zugang, was bedeutet das eigentlich so, welche Errungenschaften sind durch Feminismus entstanden, werden ja auch immer als Verlust wahrgenommen. Das heißt, so das eigene Stück vom Kuchen wird kleiner und es ist auch immer wieder eine Kränkung mit dabei. Und diese Kränkung wird aber nicht nur durch Frauen hergestellt, sondern eben auch durch migrantisch positionierte Menschen. Und wir erleben ja auch vor allem in dieser rechtsextremen Aufladung von auch dieser quasi, also wir sprechen auch von einem sogenannten Ethnosexismus. Das ist ein Begriff, der auf Gabriele Dietze zurückgeht. Und das meint quasi einen Sexismus, der auch sehr stark über, also quasi über Zuwanderung aufgeladen ist und quasi diverse Migrationsbewegungen einfach nur für sexuelle Gewaltverhältnisse verantwortlich machen. Und da gibt es halt so eine Zäsur, das hat einerseits mit der 2015 vorhandenen Migrationsbewegung aufgrund des Syrienkriegs zu tun und dann aber so als Chiffre ist die Silvesternacht in Köln tatsächlich auch zu so einem rhetorischen Multiplikator geworden. Also es gab schon immer rechtsextreme Hetze bezüglich der Idee von der importierten Gewalt. Aber so nach dieser Silvesternacht ist es wirklich so eine Diskursexplosion in so einem Universum geworden. Und es gab auf einmal viel mehr auch so rechte, pseudofeministische Sachen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Kampagne 120 Dezibel. Das ist auch so eine rechte Kampagne gewesen, wo so quasi einerseits Feminismus dafür verantwortlich gemacht wird, dass es diese Gewaltstrukturen gibt und gleichzeitig aber auch heißt die 120 Dezibel, weil diese Hilfepfeifen, die man von der Polizei kriegt als Selbstschutz, die haben eben also diese Lautstärke. Und das ist nur ein Beispiel von so einer rechten Kampagne, wo ganz viel auch mit Affektmobilisierung gearbeitet wird von rechts. Und einerseits wird halt Feminismus total beschuldigt, auch was ganz häufig auch angeprangert wird von rechten Seiten ist das Wahlrecht. Also nur weil Frauen wählen dürfen, gäbe es die politische Situation, die wir jetzt haben. Und wenn das Frauen entzogen werden würde, dann wird es endlich wieder besser werden.
Wie kommt der Rassismus in die Inselszene?
Also es ist natürlich schon so eine Mindset-Bottomline. Also deswegen auch so ein bisschen die Ausführung, wo und wie auch Rechtsextremismus oder Incels ja auch eine Ausformung von rechtsextremistischen Haltungen, Meinungen sind. Und gleichzeitig ist natürlich auch jede Person, die quasi von woanders herkommt, die primär attraktiver sein könnte, eine Gefahrengrundlage. Das heißt, je diverser die Community gestaltet, desto mehr Gefahr besteht auch, dass mehr Chats kommen. Das ist so ein bisschen die Milchmädchenrechnung, unter anderem halt natürlich, ja.
Gibt es in dieser Inselwelt abseits der Selbstoptimierung des eigenen Körpers eigentlich Lösungsvorschläge ihrer eigenen Probleme?
Naja, das wäre ja schon tatsächlich eine sehr einfach strukturierte Welt, in der Frauen wirklich so wie Femoids nur zum Providen von sexuellen Diensten und eben so eine, also wirklich so einem klassischen traditionellen Rollenbild zur Verfügung stehen. Und andererseits ist es natürlich auch so die Frage, das was jetzt ja auch quasi so ein bisschen von mir angerissen wurde, das ist ja mein feministisch-kulturwissenschaftlicher Blick auf diese Welt. Die nehmen das ja, so wie ich das geschildert habe, ja wahrscheinlich auch gar nicht so problematisch wahr. Aber es ist ja natürlich auch die Frage so, inwieweit die auch auf diese Selbstmorde und auch auf diese Morde dann wiederum referenzieren. Das Ding ist ja aber auch, da findet ja auch eine Szene inhärente Heroisierung statt. Das heißt, diese Täter werden ja durchaus auch als, die werden gefeiert. Das ist halt schon eher auch was von so einem Kamikaze-Ding. Das wird dann so wirklich auch als Befreiungsschlag gegen das andere auch verstanden. Und das ist schon auch sehr, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wenn man nicht Teil von sowas ist.
Bye.
Radio Helsinki, dein antisexistisches und feministisches Radio.
Und damit sind wir am Ende angelangt. Ihr könnt die Sendung jederzeit auf der CBA und bei freie-radios.net im Podcast von unten im Gespräch nachhören. Von unten hört ihr diese Woche wie gewohnt am Mittwoch mit dem Nachrichtenmagazin und am Donnerstag mit Stimmlagen, dem österreichweiten Magazin der Freien Radios. Schön, dass ihr dabei wart. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Wir hören uns.
Das war Von unten im Gespräch, eine Sendung der Nachrichtenredaktion von Radio Helsinki.
feministisches Radio Alora ein und stell dein Radio ans Fenster, den Balkon, in den Garten, die Zelle, das Asylzimmer. Reclaim the streets, reclaim the Radio auf 97,5 MHz.